Ich freue mich jetzt, das erste Schwerpunktreferat des Tages ankündigen zu dürfen. Nicht alle sind wie wir, weshalb Mission nicht ohne Kirche sein kann. Benedikt Schubert ist Pfarrer an der Basler Peterskirche. Nach Studium, Vikariat und Sprachaufenthalt in Portugal war er rund 9 Jahre theologischer Lehrer in Angola. Er hat promoviert in Missionswissenschaft, war Leiter des Pfarramtes für weltweite Kirche bei der Basel und Studienleiter bei Mission 21. Heute ist er Lehrbeauftragter für außereuropäisches Christentum an der Universität Basel und gemeinsam mit seiner Frau Leiter des theologischen Alumneums, ein Studentenwohnheim und Mitglied der Kommunität Don Camillo.
Guten Morgen. Die Frage der Anrede ist ja mittlerweile geklärt, liebe Brüder und Schwestern. Der Vorteil bei Brüdern und Schwestern ist ja auch theologisch, die hat man sich nicht ausgesucht. Der Titel meiner Ausführungen mag für die eine oder den anderen etwas anmaßend klingen. Zweifellos besteht, wie man heute gerne sagt, Klärungsbedarf, wenn behauptet wird, Kirche könne nicht ohne Mission sein. Ich hoffe bloß, niemand von Ihnen befürchtet jetzt, ich wolle nun 50 Minuten lang begründen, weshalb die Schweizer Kirchen nicht ohne Mission 21 auskommen können. Natürlich erwarte ich, dass diese Erkenntnis sozusagen ein Nebenprodukt meiner Überlegungen ist und die Veranstaltenden wären wahrscheinlich auch nicht unglücklich darüber. Doch es geht mir um mehr. Ich lade Sie auf einen Gedankengang ein, der folgenden Etappen folgt. Zunächst erinnere ich daran, dass Kirche sich Mission verdankt, auch unsere Schweizer Kirchen. Dann möchte ich einleuchtend machen, dass Mission nicht dem entspricht, was viele für eine überholte und moralisch fragwürdige Unternehmung halten, sondern zunächst eine unvermeidliche Gegebenheit ist. Ich begründe, weshalb das auch für unser Land nicht immer noch, sondern vermehrt wieder gilt. Ich frage im dritten Schritt danach, ob es nicht an der Zeit wäre, eine Theorie zu formulieren, nach der wir uns dann in unserer faktischen Praxis der Mission ausrichten. Ich werde auf das bewährte Modell der Anglican Community verweisen und die neue Missionserklärung des Ökumenischen Rats zitieren. Und abschließen will ich als guter Protestant mit der Einladung, uns auf die Mission so einzulassen, uns ihr so zu stellen wie Maria. Hin und wieder besuchen Gäste aus den Kirchen, mit denen wir durch Mission 21 partnerschaftlich verbunden sind, auch die Peterskirche in Basel, meine Kirche. Wenn die Gäste aus einer afrikanischen Kirche kommen, zeige ich ihnen besonders gern diesen Soldaten, der in einer Fensternisse der Seitenkapelle steht, die uns als Sakristei dient. Der stramme Kämpfer wird von Fachleuten wegen seines dunklen Teints als Angehöriger der Thebäischen Legion identifiziert. Im Heer des römischen Kaisers Maximian im 4. Jahrhundert wird berichtet, gab es eine große Einheit, die sich aus Soldaten aus Nordafrika zusammensetzte. Ihr Kommandant war ein gewisser Mauritius. Er und seine Leute sollten eine terroristische Strafaktion gegen einheimische Dörfer im Unterwallis durchführen. Weil sie sich aufgrund ihres christlichen Glaubens weigerten, wurden sie ihrerseits hingerichtet. Mauritius, Victor und Ursus gehört auch dazu, und seine Soldaten gehören deswegen zu den ersten Märtyrern in der Schweiz, den ersten, die für ihren Glauben lieber das eigene Leben ließen, als andere umzubringen. Bis heute wird Saint Maurice, der heilige Mauritius, verehrt. Inzwischen gilt als gesichert, dass die eindrückliche Geschichte von der Thebäischen Legion eine reine Legende ist. Es gibt sogar gut fundierte Vermutungen darüber, aus welchen Gründen und Interessen ein gewisser Bischof Theodor von Octodurum, dem heutigen Martigny, die fromme Geschichte erfunden habe. Es bleibt eine sehr gute Geschichte. Und ich bin froh, dass der Nischenheld in der Peterskirche mich und andere daran erinnert, dass das Evangelium und in der Folge der christliche Glaube und die Kirche und die ganze Fülle des Lebens, die daraus uns zufließen, nicht einfach irgendwo da sind, sondern kommen und gehen. Es war nie so und wird nie so sein, dass Kirche einfach da ist. Im frommen Milieu, in dem ich als Jugendlicher entscheidende und nachhaltige Impulse erhalten habe, pflegte man zu sagen, Gott habe Töchter und Söhne, aber keine Enkel. Mir ist klar, dass diese Behauptung problematisch sein kann und dazu verwendet wird, enormen evangelistischen Druck auszuüben. Ebenso klar ist mir, der ich so bis auf die Knochen kirchlich sozialisiert bin, wie wichtig die Weitergabe des Glaubens über Generationen hinweg ist. Und gleichzeitig bleibt dieser etwas flapsige Spruch, Gott habe keine Großkinder, ein wichtiger Hinweis darauf, Kirche entsteht immer wieder neu aus lebendiger Kommunikation und besteht nur als lebendige Kommunikationsgemeinschaft. Wenn ich von der Kirche spreche, meine ich damit die höchst widersprüchliche, verwirrend uneinheitliche weltweite Gemeinschaft all derjenigen, in deren Glaube an Gott, Jesus Christus, eine bestimmende Rolle spielt. Diese Rolle kann sehr unterschiedlich bestimmt sein. Die einen sehen ihn als barfüßigen Revolutionär, der ihnen in ihrem Kampf für die Gerechtigkeit vorausgeht. Andere schaut er mild und streng gleichzeitig an aus einer geheimnisvollen Kuppel, die hinter den Weihrauchschwaden kaum sichtbar ist. Die einen haben aus den Worten und aus dem Beispiel von Jesus abgeleitet, dass sie sich ganz aus der Welt und aus ihren Händeln heraushalten sollen. Andere haben die Bergpredigt als Grundlage für ihre politischen und sozialen Programme verwendet. Auf Schilder und Panzer haben einzelne Kreuze gemalt, andere konsequent Liebe, Gewalt erlitten, als Selbstgewalt anzuwenden. Diese weltweite Gemeinschaft ist entstanden aus dem höchst überschaubaren Kreis der Frauen und Männer, die sich um Jesus von Nazareth geschart hatten. Sie waren beflügelt, angefeuert, erfüllt vom Geist von Pfingsten. So sind sie den Handelsstraßen des römischen Imperiums oder irgendwelchen obskuren Abwegen gefolgt. Sie sind aus freien Stücken aufgebrochen oder wurden dazu gezwungen, aus wirtschaftlichen und politischen Gründen ins Exil getrieben oder wegen ihres Glaubens verfolgt. Der Evangelist Johannes hatte ihnen von der Begegnung mit dem Auferstandenen erzählt, wie er durch die verschlossene Tür in ihre Enge gekommen sei, sie angehaucht habe und ausgeschickt mit dem Auftrag, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Oder sie hatten auf ihren Reisen das grandiose Wort im Ohr, mit dem Matthäus sein Evangelium beschließt. Der Auferstandene sagt dort den Seinen sinngemäß, wenn ihr auf dem Weg seid, dann teilt mit denen, denen ihr begegnet, was euch aufgegangen ist. Schließt niemanden von vornherein aus, habt vor niemandem Angst. Sucht mit allen Gemeinschaft, ich bin schließlich mit euch. Es mag historisch höchst unwahrscheinlich sein, dass Mauritius und seine Soldaten die Rolle spielten, die die Legende ihnen zuschreibt. Sicher ist, es waren Fremde, die Texte wie die Bergpredigt oder den Philipperbrief hierher brachten. Von außen kamen die ursprünglich und normensetzenden Dokumente der christlichen Kirche über die Alpen zu den wilden Berglern, die hier lebten. Und diese haben sich bekanntlich noch etliche Jahrhunderte nach ihrer Christianisierung vor allem als Haudegen einen Namen gemacht. Morgarten, die Eroberung des Aargaus und Marignano lassen dieses Jahr besonders grüßen. Die Legende vom heiligen Mauritius, der nachdenkliche Blick unseres Soldaten mit den drei Kreuzen auf der Fahne, dem Brustpanzer und dem Schild, erinnern zudem daran, dass es vermutlich damals wie heute nicht zuerst die Texte waren, die Eindruck machten. Es waren die Verhaltensmuster, die Christinnen und Christen daraus ableiteten, die wirkten überzeugend. Es machte Eindruck, dass Menschen dem Wort und der Wirklichkeit vom Kreuz als Weg zum Leben und zum Frieden nicht ausgewichen sind. Ihr Zeugnis war glaubwürdig. Es trug dazu bei, dass Menschen zum Glauben kamen. Ich habe an die Missionsgeschichte unseres eigenen Landes erinnert, weil ich gleich zu Beginn ein Gegenbild skizziert haben wollte gegen das Bild von Mission, das sich mit beeindruckender Hartnäckigkeit auch in kirchlichen Köpfen hält. In diesem Bild der Mission wird diese reduziert auf äußerst fragwürdige Übergriffe von Besserwissern, denen jedes Mittel recht ist, um Menschen zu bekehren, damit sie Gott und die Welt und sich selbst nicht mehr so sehen und verstehen, wie sie es bisher taten, sondern ihr eigenes Weltbild verraten und sich einem religiös-geistlichen Kolonialismus unterwerfen. Während mehrerer Jahre habe ich für Mission 21 Gemeinden besucht. In der Regel traf ich an jedem Ort mindestens jemanden, der oder die von mir erwartete, ich müsste unbedingt zustimmen, wenn sie empört meinte, also Mission, also das gehe ja überhaupt, also gar nicht mehr. Man könne doch nicht wirklich. Ich muss und ich will respektvoll zur Kenntnis nehmen, dass emotional hoch aufgeladene Vorurteile gegen Mission bestehen. Das steht aber in klarer, meistens jedoch nicht bewusster Spannung zur Tatsache, dass auch eine alte und im Vergleich zu meiner Basler Kirche immer noch ziemlich solide Kirche wie die reformierte Kirche Bern-Jura-Solothurn sich der Mission verdankt. Mein Ziel heute ist es, aus dieser Spannung Energie zu gewinnen, um eine Reihe von Klärungen zu erreichen. Ich möchte Ihnen einleuchtend machen, inwiefern Kirche nicht ohne Mission sein kann. Ich setze damit ein mit einer erfrischend pragmatischen Definition von Mission. Ich habe von meiner akademischen Lehrerin, meiner akademischen Mama Christine Lienemann, einiges sehr Nützliches gelernt. Sie hat eine besondere Gabe, emotionale Verknotungen durch eine kühle Nüchternheit aufzulösen. Es sind unterschiedlich steile Formulierungen darüber, was Mission denn sei, denkbar und im Umlauf. Vom diffusen Mission ist gelebte Mitmenschlichkeit bis zur kompromisslosen Forderung, Mission heißt Menschen dazu führen, dass sie Jesus Christus als den Herrn und Heiland ihres Lebens annehmen, ist die Bandbreite relativ groß. Entsprechend heftig kann gestritten werden. Christine Lienemann schlägt dagegen vor, zunächst rein beschreibend zu definieren. Sie will nicht von Anfang an inhaltlich vorgeben, in welche Richtung Mission sich zu bewegen habe. Lakonisch formuliert sie, Mission ist die Theorie und Praxis kirchlicher Fremdbegegnung. Der eine oder die andere wird vielleicht finden, das sei jetzt wirklich sehr, sehr nüchtern und etwas zu zurückhaltend. Tatsächlich meine ich auch, dass mit dieser Definition längst nicht alles gesagt ist, aber als Ausgangspunkt leistet sie hervorragende Dienste. Wir leben in einer Welt, in der die Mehrheit der Menschen den Glauben von uns Christinnen und Christen nicht teilt. Menschen, die durch Jesus Christus in der Kraft seines Geistes an Gott glauben, treffen auf jeden Fall auf Menschen, die von einer anderen oder gar keiner religiösen Tradition geprägt sind. Es deutet nichts darauf hin, dass es Gott gefallen könnte, im Blick auf die religiösen Zugehörigkeiten diese Mehrheitsverhältnisse in absehbarer Zukunft zu ändern. Im Gegenteil. Trotz des enormen Aufwands an Menschen, Mitteln und Material für die Weltmission im 20. Jahrhundert ist der prozentuale Anteil der Christen an der gesamten Weltbevölkerung nicht gestiegen, sondern eher ein bisschen zurückgegangen. Vor 100 Jahren gehörten rund 35% der Weltbevölkerung einer christlichen Kirche oder Gemeinschaft an. Heute sind es 33%. Während die Kirchen in manchen Weltgegenden dynamisch und in beeindruckendem Maß wachsen, schrumpfen sie anderswo. Das Gravitationszentrum des Christentums hat sich verschoben. Vor 100 Jahren lag es noch in Europa, heute in Afrika. Das hat mich zusammen mit meinen Kollegen aus Zürich einmal veranlasst, eine Lehrveranstaltung unter den Titel zu stellen »Von Zürich nach Timbuktu«. Es gibt Regionen, wo das Christentum auf gewalttätige Weise zum Verschwinden gebracht wird und solche, auf denen es sich auf eine beunruhigend selbstverständlich und wenig fassbare Weise verflüchtigt. In der Schweiz leben wir in so einem Umfeld. Zwar findet immer noch die Mehrheit derer, die in unserem Land leben, sie seien irgendwie religiös, doch schon vor gut 20 Jahren lautete der Titel der entsprechenden Untersuchungen jeder ein Sonderfall. Hinter dieser leise ironischen Bezeichnung steht die Beobachtung, dass immer weniger Menschen in der Schweiz ihre religiöse Identität an die Mitgliedschaft in einer konkreten, sichtbaren, identifizierbaren Gemeinschaft binden. Die entsprechenden Prozesse mögen im Emmental etwas gemächlicher ablaufen als in Bern oder Basel, doch Fachleute reden von Megatrends, die nicht durch ein paar gut gemeinte Maßnahmen aufzuhalten wären. In meiner Heimatstadt ist es inzwischen so, dass nur noch gerade ein gutes Drittel der gesamten Wohnbevölkerung Mitglieder einer öffentlich-rechtlich verfassten christlichen Religionsgemeinschaft sind, also der evangelisch-reformierten, der römisch- und der christkatholischen. Über 44% der Bevölkerung von Basel-Stadt gehören keiner Religionsgemeinschaft mehr an. Dazu kommen 5%, die keine Angaben machen. Im Blick auf die religiöse Identität besteht also eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Begegnung eines Mitglieds einer christlichen Kirche mit einem Nachbarn, einer Arbeitskollegin, einem Mitfahrer im Tram, der Kassierin im Supermarkt oder des Sanitärinstallateurs, der den tropfenden Hahn repariert, das ist, was Christine Lienemann eine kirchliche Fremdbegegnung nennt. Ob sie es will oder nicht, ob sie es bewusst gestaltet oder nicht, Kirche begegnet nicht Kirche. Christinnen und Christen begegnen in der Schweiz Menschen, die es nicht sind. Aus rein statistischen Gründen ist Kirche ohne Mission also nicht denkbar. Moment, wird da jemand einwenden, das ist eine Banalität. Mit Mission ist doch etwas anderes gemeint. Und genau deswegen arbeite ich so gerne mit dieser Definition. Mission als kirchliche Fremdbegegnung, das betont den kommunikativen Aspekt von Mission und lässt mich darüber nachdenken, wie ich mir überhaupt Kommunikation vorstelle. Das weit verbreitete und meist kritisierte Missionsverständnis geht von einem sehr einseitigen Verständnis von Kommunikation aus. Da gibt es aktive Missionierende und passive Missionierte. Mission wäre also ein Versuch, von Missionierenden den zu Missionierenden und dann Missionierten etwas beizubringen, es ihnen einzutrichtern. Von da aus ist es kein weiter Schritt mehr, die einen moralisch als Täter und die anderen als Opfer zu betrachten und entsprechend zu verurteilen oder zu bedauern. Wie wenn in der Mission, in Geschichte und Gegenwart die Regel aufgehoben wäre, dass Kommunikation ein viel komplexeres Geschehen ist, in dem nicht pauschal zwischen aktiven und passiven Partnern unterschieden werden kann. Historisch kann im Gegenteil an vielen Beispielen gezeigt werden, dass Mission immer ein höchst intensiver Austausch war. Im Zusammenhang mit dem Jubiläum wird viel geforscht und manche Ergebnisse sind ausgesprochen spannend. Es kann nachgewiesen werden, wie unterschiedlich die Interaktionen waren zwischen den Basler Missionaren und den sogenannten Menschen auf dem sogenannten Missionsfeld. Sogar dort, wo Missionierende davon ausgingen, nur sie hätten etwas zu bieten, während die Adressaten das einfach nur passiv annehmen könnten, lässt sich vielmals erkennen, wie kreativ und aktiv die Empfänger mit dem umgingen, was zu ihnen kam. Da und dort waren die Auswirkungen der Mission auf die Missionierenden viel stärker und klarer erkennbar als die Auswirkungen auf die Missionierten. Zudem erwies sich das Evangelium oft als eine höchst subversive Kraft, die ganz anderes ausgelöst hat, als diejenigen hätten in Bewegung setzen wollen, die es brachten. Um diesen Teil meines Gedankengangs noch etwas zu verdeutlichen, erlaube ich mir eine Anmerkung zur Kommunikation im Gespräch. Es ist mittlerweile ein Allgemeinplatz zu sagen, dass der Empfänger die Botschaft macht. Nehmen wir zunächst bloß einen Dialog von A und B. Wenn A im Gespräch etwas sagt, sendet sie damit eine Botschaft an B. Diese Botschaft, das wissen Sie alle aus eigener Erfahrung manchmal schmerzlich gut, kommt nicht einfach an. B hört die Botschaft und muss sie dekodieren. Nur so versteht sie. Jede Hörerin entschlüsselt das, was sie hört, aufgrund dessen, was sie erwartet, was sie schon weiß, worauf sie vorbereitet und fokussiert ist, wie sie schon etwas sieht und hört. Oft geschieht dann, dass in dieser Entschlüsselung B etwas hört, wovon A dann erschreckt oder verwundert feststellen wird, sie habe das nicht beabsichtigt, sie habe das nicht gemeint, sie habe es nicht gesagt. Als Prediger bin ich hin und wieder überrascht, von Menschen zu erfahren, was sie in meiner Predigt gehört hätten. Sinnvoll ist daher ein Feedback, eine Rückmeldung durch den Empfänger, die A und B im weiteren Gespräch dazu dienen kann, sich darüber zu verständigen, was sie denn je gemeint und verstanden haben. Wenn Mission als kirchliche Fremdbegegnung definiert wird, dann heißt das also, Mission ist der Kommunikationsprozess, in dem Kirche sich mit Nichtkirche befindet. In diesem Prozess machen die Empfänger die Botschaft. Sie bestimmen entscheidend mit über die Wirkung von Kirche. Und wenn Kirche gar nicht wahrgenommen wird, dann ist das auch eine Wirkung. Ich darf hier Churchill zitieren. Es wird berichtet, dass er einmal gegen einen Antrag des Oppositionsführers gestimmt hat, worauf dieser empört protestiert habe, wie kann der Premierminister eine Meinung haben, wo er doch während meiner Ausführungen geschlafen hat? Worauf Churchill antwortete, Schlafen ist auch eine Meinung. Ich fasse die zweite Etappe auf meinen Gedankengang also zusammen. Mission ist weltweit gesehen und in Bezug auf die Schweiz eine demografische Gegebenheit. Sie ist ein lebendiger Kommunikationsprozess. Das sind die ersten beiden Erkenntnisse, zu denen mich die lakonische Definition von Christine Linemann bringt. Nun ist aber nicht nur gesagt, dass Mission kirchliche Fremdbegegnung sei, sondern explizit, dass sie Theorie und Praxis dieser Begegnung sei. Sie lädt damit ausdrücklich dazu ein, nicht nur zu beobachten, was in dieser Begegnung wo, zwischen wem, auf welche Weise geschieht, sondern da fordert dazu auf, darüber nachzudenken, wie zumindest der kirchliche Part seine Praxis steuern möchte. Hier geht es um Fragen wie, wer sind eigentlich diese Fremden? Wie sehen wir diejenigen, die uns gegenüber sind, als die anderen? Was glauben wir von denen, die unseren Glauben nicht teilen? Was wollen wir mit ihnen, für sie, ohne sie erreichen? Was wollen wir vermeiden? Womit begründen wir, was wir tun und lassen? Welche Prinzipien halten wir hoch und heilig? Was führen wir aus der Vergangenheit weiter? Wo sollen und wollen wir uns abgrenzen, mit einer Tradition brechen? Welche Unterscheidungen sind unerlässlich? Was ist weswegen wichtig und was nebensächlich? Wie ausführlich muss, wie knapp kann eine Theorie von Mission sein, wenn sie zumindest eine Richtung angeben soll, auf diese Art von Fragen eine sinnvolle und klare Antwort zu geben? Reicht es, wenn sie ihr Ziel darin zusammenfasst, Menschen für den Heiland zu gewinnen? Kann sie die Frage danach, worum es bei der Mission geht, mit dem Dreiklang beantworten: Gerechtigkeit, Friede, Bewahrung der Schöpfung? Muss das eine zum anderen in Konkurrenz stehen? Solche Überlegungen werden in Missionswerken auf verschiedenen Ebenen angestellt. Schon bei der Basler Mission und bei Mission 21 ist ein Running Gag und ein ständiges Thema das Verhältnis zwischen Verkündigung und Diakonie. Doch in den Kirchen und Gemeinden in der Schweiz lässt sich eine eigentümliche Beobachtung machen. Mission ist ein Thema, das delegiert wird. Mir kommt vor, als überlasse man es zwei Gruppierungen. Den Gemeinden und Bewegungen, die als fromm bezeichnet werden, als evangelikal oder und als pfingstlich charismatisch, und Menschen, die wie Sie beispielsweise die Arbeit von Mission 21 überhaupt zur Kenntnis nehmen und unterstützen. Reicht das? Wäre es angesichts der statistisch gegebenen Missionssituation der Kirchen in der Schweiz nicht angezeigt, wenn wir gründlicher darüber nachdächten, intensiv und durchaus kontrovers darüber debattierten, welche Theorie uns darin steuern soll, wie wir in der Praxis Menschen begegnen, die anders und anderes glauben? Ich halte, so gut ich ihn nachvollziehen kann, den weit verbreiteten Abwehrreflex gegen Mission für schädlich, weil er uns daran hindert, zur Kenntnis zu nehmen, dass wir uns in der Mission befinden. Um uns her sind fremde Menschen anderen Glaubens, anderer Überzeugung. Deshalb sollten wir uns sorgfältig überlegen, wie wir uns ihnen gegenüber verhalten. Die Kirchen von England sind uns da weit voraus. Vor 1,5 Jahren besuchte ich mit einigen Kolleginnen und Kollegen verschiedene kreative kirchliche Initiativen in der Gegend von Liverpool, Manchester und Sheffield. Schon vor rund 30 Jahren hat die Church of England 5 Merkmale von Mission identifiziert und formuliert. Mit einem gewissen Neid habe ich festgestellt, dass diese 5 Marks of Mission von den Gemeinden, die wir besucht haben, als brauchbares Werkzeug betrachtet und dann auch dazu verwendet werden, je ihr eigenes Missionsverständnis so zu formulieren. Und dann ist es erst noch möglich, dass die Gemeinde sich in ihrer spezifischen Eigenart immer noch als Teil der ganzen Church of England verstehen kann, ja als Teil der weltweiten Anglican Community. Und als erfreulicher Nebeneffekt ergab sich auch, für diejenigen, mit denen wir auf dieser Besuchsreise in Kontakt kamen, sind etliche Unterscheidungen, die in unserem Land da und dort immer noch gerne gemacht werden, ganz und gar uninteressant. Ob eine Gemeinde eher charismatisch sei oder eher eine politische Theologie pflege, ob sie eher von einem liturgisch-hochkirchlichen oder von einem populär hemdsärmeligen Stil geprägt sei, das schien für alle unerheblich, solange und weil sie sich je gegenseitig zugestanden, sich in ihrer kirchlichen Fremdbegegnung, in ihrer Mission von diesen 5 Merkmalen leiten zu lassen. Und weil sie einander zugestanden, dass nicht in jeder Gemeinde alle 5 Merkmale das gleiche Gewicht haben müssen. Diese 5 Merkmale der Anglican Community haben sich bewährt und es wäre anregend und herausfordernd, sie beispielsweise in einer Retrette zu bearbeiten, wenn eine Kirchgemeinde darüber nachdenken will, wie sie in ihrem Umfeld auf diejenigen wirkt und wirken will, die ihr nicht angehören. Es braucht dazu allerdings Übersetzungsarbeit. Denn die Merkmale bedienen sich einer Ausdrucksweise, von der ich vermute, sie wirkte hier in der Schweiz auf etliche durchaus engagierte Kirchenmitglieder zu fromm. Ich kann jetzt die 5 Merkmale nicht erläutern, darum lasse ich sie einfach stehen. Auf dem ausgeschriebenen Blatt können Sie dann nachlesen. Sie finden dort auch den Hinweis, wo Sie die Merkmale im Netz finden. Als vor gut 30 Jahren die letzte große Erklärung des Ökumenischen Rats zur Mission und Evangelisation veröffentlicht wurde, kam es immerhin noch zu einem gewissen Echo, auch in Schweizer Kirchen und Gemeinden. Im vorletzten Herbst hat die Vollversammlung nach langen Vorarbeiten erneut eine Missionserklärung verabschiedet. Doch wer in der Schweiz über die üblichen Verdächtigen hinaus hat das überhaupt mitbekommen, geschweige denn gelesen? Nun ist anzuerkennen, dass ökumenische Konsenstexte mit ihren durchnummerierten Abschnitten eine sehr spezielle Literaturgattung sind. Sie lesen sich selten wie ein Kriminalroman oder die Reportage einer Expedition in Extremregionen. Und doch, unter dem Titel »Gemeinsam für das Leben« formuliert die ökumenische Bewegung die Grundlage einer Theorie, die die christlichen Gemeinschaften in den unterschiedlichsten Kontexten dazu anregen und dabei anleiten soll, ihren Nachbarn, die ihren Glauben nicht teilen, auf überzeugende, gewinnende, glaubwürdige Weise zu begegnen. Gemeinsam für das Leben wird mit einem trinitarischen Bekenntnis eröffnet, das in eine These mündet, die wie eine Doxologie klingt, ein Lob Gottes. Mission, ich zitiere, beginnt im Herzen des dreieinigen Gottes und die Liebe, die die Personen der heiligen Dreifaltigkeit zusammenhält, durchströmt die ganze Menschheit und Schöpfung. Der missionarische Gott, der den Sohn in die Welt sandte, beruft das ganze Volk Gottes und gibt ihm die Kraft, eine Gemeinschaft der Hoffnung zu sein. Mission ist also zuerst und bis zuletzt Gottes Sache. Gott selbst ist Urheber der Mission und bedient sich dazu der Kirche. Mission ist ein Wesensmerkmal von Kirche. Gemeinsam für das Leben sagt, es ist nicht die Kirche, die eine Mission hat, sondern vielmehr die Mission, die eine Kirche hat. Diese Mission Gottes geschieht, wo und weil Gottes Wind weht. Gottes Geist bewirkt, dass Menschen für das Leben in seiner ganzen Fülle und in all seinen Dimensionen eintreten, einschließlich der Befreiung der Unterdrückten, der Heilung und Versöhnung zerbrochener Gemeinschaften und der Wiederherstellung der Schöpfung. Wir erkennen dort böse Geister, wo die Mächte des Todes und der Zerstörung des Lebens vorherrschen. Und das wird dann in vier Kapiteln entfaltet. Im ersten geht es um den Geist der Mission, Atem des Lebens. Dieser Geist befreit und befähigt dazu, zwischen dem zu unterscheiden, was dem Leben dient, und dem anderen, was es gefährdet und zerstört. Der Geist äußert sich in einer Spiritualität, einem geistlichen Leben, einer Praxis des Glaubens, die Veränderungen wünscht, erkennt und voranbringt. Das zweite Kapitel handelt vom Geist der Befreiung, Mission von den Rändern her. Hier nimmt die Missionserklärung auf, was die Theologie der Befreiung besonders pointiert in Erinnerung gerufen hat. Gott kommt von unten in die Welt und zu den Menschen. An den Rändern leben nicht die Empfänger herablassender Huld, Objekte des mehr oder weniger großzügigen Mitleids von Reichen und Starken. Die Ränder sind der Ort, wo Gott sich in geheimnisvoller Weise zu erkennen gibt. Deshalb lässt sich in der Mission das für Gott typische Paradox erkennen. Die scheinbar Schwachen sind stark, die scheinbar Mächtigen ohnmächtig. Im dritten Kapitel ist der Geist der Gemeinschaft, Kirche, unterwegs. Sie erinnert an den seit 50 Jahren immer noch nicht wirklich erfüllten Auftrag, Mission und Kirche zu integrieren. Der theologisch fundamentale Zusammenhang zwischen beiden soll sich auch an der Art und Weise ablesen lassen, wie Kirchen sich organisieren, welche Schwerpunkte sie setzen, wie sie kommunizieren. Das vierte Kapitel schließlich weiß, der Geist von Pfingsten ist gute Nachricht für alle. Hier handelt Together Towards Life von der Evangelisation. Sie ist, ich zitiere wieder, die missionarische Arbeit, die die zentrale Bedeutung der Inkarnation, des Leidens und der Auferstehung Jesu Christi explizit und eindeutig zum Ausdruck bringt, ohne der erlösenden Gnade Gottes Grenzen zu setzen. Sie will diese gute Nachricht mit allen teilen, die sie noch nicht gehört haben, und sie zu der Erfahrung eines Lebens in Christus einladen. Dieser Aspekt von Mission ist besonders umstritten, weil Evangelisation mit hochproblematischen Mitteln betrieben worden ist und immer noch wird. Doch deswegen darf die Kirche ihre Türen nicht schließen. Sie soll einladen und offen bleiben. Wenn und weil das Evangelium Kraft zum Leben ist, darf die Kirche nicht meinen, es sei nur für sie reserviert. Mit den Five Marks of Mission habe ich Sie auf eine Theorie der kirchlichen Fremdbegegnung hingewiesen, die sich mit buchstäblich einer Handvoll Leitsätzen begnügt. In der Missionserklärung Gemeinsam für das Leben liegt ein sehr dichter und reicher Text vor. Daneben und darüber hinaus findet sich eine Fülle von originell zugespitzten bis harmonisch integrierten Versuchen, eine Theorie so zu formulieren, dass daraus eine Praxis abgeleitet wird, aus der aufscheint, dass Mission wirklich Gottes Sache ist. Ich schließe mit einem zweiten Bild aus meiner Kirche. Es ist erst vor gut 20 Jahren freigelegt worden. Dargestellt wird die Verkündigung. Eine Kunsthistoriker meint, dieser Gabriel sei der schönste Engel überhaupt. Mein Lieblingsdetail ist das kaum sichtbare Geistvögelein, das sich gerade im Landeanflug auf Marias Ohr befindet. Es ist ganz klein, aber sein spitzer Schnabel erinnert daran, es kann auch wehtun. Ein befreundeter Jesuit hat einmal bemerkt, weißt du, wir Katholiken glauben mit Maria, die Orthodoxen durch Maria, ihr Protestanten wie Maria. Dem kann ich als verkappter Pfingstler nur zustimmen. Gottes Botinnen und Boten erreichen uns. Sie sagen uns, dass der Geist Gottes uns berühren, erfüllen und verwandeln wird. Manchmal tut das weh. Doch so kommt Jesus zur Welt. Noch immer hält sich die Vorstellung, Mission sei etwas, was vor allem dort geschieht, wo es wärmer und die Menschen ärmer sind. Bei uns sei die Sache entweder erledigt oder aussichtslos. Ich hoffe, ich hätte Ihnen darlegen können, weshalb wir uns der Mission gar nicht entziehen können. Und mit diesem Bild will ich Sie dazu ermutigen, dass wir uns ihr auch nicht entziehen müssen. Uns ist zugesagt, dass wir vom Atem Gottes berührt werden, von der Taube des Geistes, die ein Lied aus Iona so schön die Feindin der Gleichgültigkeit nennt, the enemy of apathy. Sie wird uns dabei anleiten und unterstützen, die Theorie der Mission zu finden und zu formulieren, die wir dann in der Kraft des heiligen Vögeleins auch glaubwürdig umsetzen können. Sie wird uns ermutigen in unseren Begegnungen mit anderen, mit denen, die uns fremd sind. Sie wird uns, um ein schönes Gebet von Paulus aufzunehmen, die Liebe überfließen lassen an Erkenntnis und umfassender Verständnis. So werden wir prüfen können, worauf es ankommt und was ganz und gar nebensächlich ist. Und wir werden staunen, welche Wirkung wir als Kirchen, als Gemeinden, als einzelne Christinnen und Christen in der Welt und auf die anderen, die Fremden, haben, mit denen wir um Gottes Willen in dieser Welt leben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.